Bereits mit 9 Jahren gerät Jakob an Freunde mit schlechtem Einfluss. Als Teenager hat er seinen ersten Alkoholrausch und seitdem ist Alkohol sein ständiger Begleiter. Nach und nach kommen immer mehr Drogen und Aufputschmittel dazu, bis auf einem Ecstasy-Trip die Dämonen bei ihm Einzug halten. Heute erzählt er uns von seinem Abstieg und seiner Rettung. Herzlich willkommen bei Menschen im Fokus. Wir wollen die besondere Geschichten von besonderen Menschen erzählen und ich freue mich, dass Jakob heute bei uns ist. Herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Und du hast uns eine wirklich heftige Geschichte mitgebracht. Schon in ganz jungen Jahren wurden Alkohol und Drogen wichtig in deinem Leben. Nun, dieser ausgelassene Lebensstil führte dazu, dass irgendwann auch Depressionen Einzug hielten und du sogar versucht warst, dein Leben abzukürzen. Könntest du uns sagen, ob du zu diesem Zeitpunkt in deinem Leben noch Freude empfinden konntest?
Ja, zu diesem Zeitpunkt nicht. Da war ich natürlich sehr von Schuldgefühlen vergangener Zeiten auch geplagt und ja, die mich auch wirklich verfolgt haben. Ich hatte eine tiefe Leere in mir und da ging es mir überhaupt nicht gut. Ja.
Ich meine, du hattest dir eigentlich alles zu diesem Zeitpunkt. Also Geld, Freunde, Familie, du hattest eine Freundin. Trotzdem fühltest du dich leer innen drin und die Traurigkeit wuchs. Kannst du von dem Tag erzählen, als du versucht warst, dein Leben zu beenden?
Ja, das waren zumindest Gedanken, die mich da umgetrieben haben. Es war ein Tag, wie man es heute im Volksmund sagen würde, es war Vatertag. Und ich hatte mit meinen Kumpels hatten wir es immer so gerne gemacht, dass wir uns dafür im Wald treffen zum Grillen und Trinken. Und das war dann diesmal genauso. Es war alles perfekt vorbereitet für einen schönen Tag, den wir dann hatten. Ne? Und mir ging es, naja, zu Beginn ist man erstmal mit den Kumpels. Man freut sich über die Zeit mit denen, man scherzt, man macht Blödsinn, man hat Spaß. Und dabei ist natürlich dann der Alkohol. Alkohol kann aber auch den Effekt haben, dass natürlich dann eben diese Gefühle verstärkt. Ne? Es kann in die oder die Richtung gehen. An dem Tag habe ich mich mehr und mehr zurückgezogen und habe wirklich ja, schlimme Gedankenspiele gehabt. Ich habe mich zurückgezogen, dort war in dem Waldstück, das war so ein Plateau, da gab es dann so einen Abhang. Da habe ich mich dann hingesetzt und war für mich zurückgekehrt. Ne? Während die anderen Jungs da ihren Spaß hatten, war ich dann eher für mich dort. Ne?
Du wolltest dein Leben beenden, hast mit dem Gedanken gespielt. Als du da in diesem Abhang saßt, was für Gedanken gingen da durch deinen Kopf?
Gedanken, hauptsächlich der Schuld, ne, über vergangene Taten, die ich getan habe, die ich auf mich geladen habe. Und ich wusste nicht, wie ich damit umgehen soll, weil mein ganzes Umfeld wusste vieles auch von mir nicht, ne, was ich getan habe in der Familie, im Freundeskreis. Und diese Gedanken, die haben mich auch wirklich beeinflusst und übermannt, dann auch in dem Augenblick. Und ich wusste nicht, wie das in Zukunft weitergehen soll. Man kann ja nicht so weiterleben wie mit diesen Gefühlen, mit diesen Gedanken. Und diese Leere, die in mir innen war, man entwickelt mit jeder Schuld, die man auf sich lädt, auch immer mehr eine Abgestumpftheit. Ja, und das alles war sicherlich auch durch den Alkohol, der in mir war, bestärkt. Ich will nicht sagen, dass ich fest entschlossen war, darunter zu stürzen, aber ich spielte mit dem Gedanken, weil ich nicht wusste, wie es jetzt weitergehen wird mit meinem Leben. Und vielleicht war das auch ein Schrei nach Hilfe. Ich weiß es nicht, ich habe mich da jetzt alleine hingesetzt. Ja, so kann man es vielleicht ungefähr beschreiben. Ne?
Ich glaube, es gibt vielen Menschen so, dass sie, wenn sie an ihre Vergangenheit denken, dass sie Dinge sehen, auf die man nicht stolz ist, die würde man am liebsten ausradieren. Mhm. Das ist natürlich eine Möglichkeit, also sich das Leben zu nehmen, aber was hat dich davon abgehalten, da runterzuspringen?
Es war ein Freund von mir, der mich dort hat sitzen sehen, der sich dann zu mir gesetzt hat. Und er hat mir Gelegenheit gegeben, mit ihm darüber zu sprechen, weil er gesehen hat, dass es mir da wirklich schlecht ging. Und dann haben wir uns da unterhalten. Ne?
Manchmal schickt Gott Engel zum richtigen Zeitpunkt. Ne?
Ja, das kann man sagen.
Ich bin gespannt, wie es überhaupt dahin kam, dass du da an diesem Abgrund gesessen bist. Das fing ja schon relativ früh an in deinem Leben. Also schon mit 9 Jahren, könnte man sagen, bist du so ein bisschen auf die schiefe Bahn gekommen. Was war damals passiert?
Es war eigentlich eine Kindheit wie jeder andere auch, aber wir hatten vielleicht falsche Kontakte. Ich war auch im Fußballverein und mit meinem Bruder zusammen, der ist ein Jahr älter als ich. Und ja, zusammen mit meinem Bruder hatten wir dann ja da Freunde gehabt und die, ja, ich sag mal, schlechten Einfluss auf uns geübt hatten. Ja, es ist, wir hatten, waren eigentlich immer dran draußen, ne, von den Eltern weg. Und ja, das erste Mal, wo es dann darum ging, Dinge zu tun, die verboten sind für einen Neunjährigen, dann ging es auch schon mit dem Rauchen los. Wir haben dann geraucht. Es gab Mutproben. Wir sollten Parfüm aus dem Laden stehlen, um den Geruch zu überdecken beispielsweise, ne, dass die Eltern davon nichts mitkriegen. Ja, solche Dinge halt. Ne.
Also mit 9 Jahren hast du quasi das erste Mal die Zigarette geraucht. Und das ist ja so sehr, sehr früh im Leben. Das hat sich dann so langsam so über die Jahre so ein bisschen eingeschlichen. Und man kann nicht sagen, mit 12 Jahren hast du regelmäßig geraucht. Auch Alkohol kam dazu. Als du 13 warst, hattest du einen ersten Alkoholrausch. Magst du uns berichten von der Zeit, wie es dir damals ging?
Ich kann gar nicht sagen, dass es mir da schlecht ging. Also als Neunjähriger hast du, wenn du in einem guten Elternhaus aufwächst, Schuldgefühle auch in der Hinsicht schon. Das begann dann, hatte ich als Neunjähriger dann auch schon Albträume, wo ich dann meine Mama gerufen habe und habe ihr das dann gebeichtet, dass ich das getan habe. Natürlich hatten meine Eltern da nicht die Rute rausgeholt und hatten dann mit Verständnis reagiert. Ne? Aber es war eigentlich eine ganz normale Kindheit, aber durch gewisse Einflüsse kam es dann eben zu solchen Dummheiten, die wir getan haben. Später in der Realschulzeit, da war es dann eben, gehörte es dazu, dass man geraucht hat, weil es da irgendwie jeder getan hat dann. Ne? Mit dem Alkohol, das war mit den Freunden, die wir dann, das waren neue Freunde, die wir dann hatten, mein Bruder und ich. Die alten hat mein, die mit dem schlechten Einfluss, die hat mein Vater vom Hof gejagt an seiner Zeit. Das hat er schon sehr früh gespürt, dass da eine Trennung entstehen muss. Ne? Mhm. Ja, genau.
Das ist gut, dass die Eltern da manchmal auf uns aufpassen, gerade in jungen Jahren. Haben die eigentlich mitbekommen, dass du einen Alkoholrausch hattest mit 13?
Nee, wir hatten Freunde eingeladen zu uns nach Hause und meine Eltern waren an dem Wochenende weg. Und ja, wir haben uns dann Alkohol beschafft. Ich kann nicht sagen, wie, ich weiß es nicht, wir waren jung, aber es war harter Alkohol. Ich habe es vergessen, muss ich zugeben. Aber ja, ich war da 13 und das war dann auch kein Bier, das war dann schon wirklich hochprozentiger Schnaps, den wir getrunken haben. Und ja, das war dann mein erster Alkoholrausch, ja. Aber zu Hause tatsächlich, ja.
Zu Hause, die Eltern haben es nicht gemerkt.
Nee, die waren nicht da.
Ja. Das ist auch, für Eltern wird es auch immer schwieriger. Umso älter die Kinder werden, umso schwieriger wird es, auf sie aufzupassen. Und es war bei dir ja auch so, du hast noch einen Bruder, der ist noch ein Jahr älter als du. Ihr hattet den gleichen Freundeskreis. Und so mit 16 Jahren vielleicht bestimmten ja, also die Wochenenden waren ja geprägt von Disco, von Party. Und natürlich Zigaretten und Alkohol blieben dann auch nicht die einzigen Drogen, die man genommen hat. Sonst kamen noch andere Sachen dazu. Wie ging es dann weiter?
Ja, in der frühen Jugend, da habe ich noch keine Aufputschmittel oder dergleichen genommen. Das war dann eher nur der Alkohol und die Zigaretten. Aber wir hatten schon wirklich Gefallen an Discos und Partys gehabt, ne, gefunden. Und es waren auch so an sich schöne Zeiten. Wir hatten Freunde, die wir wirklich auch als echte Freunde bezeichnen konnten. Auch wenn es jetzt, wenn man die jetzt nicht unbedingt als alle als Christen bezeichnen kann, hatten wir eine schöne Gemeinschaft zusammen. Ne? Das später, da wurde ich schon etwas älter. Ne? Da ging es dann eher darum, dass die Disco für mich, es war schon in den mittleren 20er Jahren, für mich eine Art Sucht wurde. Ne? Also ich musste jedes Wochenende in die Disco, das war für mich wichtig. Und da musst du auch fit bleiben. Und da nimmst du natürlich auch gewisse Substanzen, die dann dazu beitragen, dass es hilft. So kam das dann ungefähr. Ne?
Und die beschafft man sich wahrscheinlich auch leicht in der Disco? Also Aufputschmittel, Marihuana oder was?
Ja, ein Freund hat die besorgt. Der hatte die Quellen. Ne? Genau.
Okay. Kommt immer mehr Drogen sozusagen ins Leben rein. Es ist ja so, dass Menschen auch unterschiedlich reagieren auf diese Drogen. Man weiß zum Beispiel, dass bei Alkohol, wenn etwa die Hälfte der Männer, die unter Alkoholkonsum stehen, werden aggressiv. Ist das auch so eine Auswirkung bei dir?
Man kann von mir sagen, dass ich immer mich in den Mittelpunkt rücken musste. Also das war immer so mein Ding. Ich musste immer mittendrin sein. Ich wollte nicht am Rande sein. Ich war nicht der stille Typ, ich war der laute Typ. Und ich hatte diesen törichten Gedanken, gerade wenn man betrunken ist, dann fühlt man sich auch wirklich stark und kräftig und stärker als die anderen. Und ich musste dann wirklich immer mich in den Mittelpunkt drücken. Das Schöne war, mein Bruder stand mir immer zur Seite und er war der vernünftige Part von uns beiden. Ne, der mich immer züchtigen musste, kann man schon fast sagen, ne, und mich bremsen musste. Mhm. Und das hat ihm auch nicht immer Freude bereitet. Ja, war nicht schön. Und ich war, gerade wenn ich auch im Alkoholrausch war, wenn ich betrunken war, war ich gerne sehr provozierend Fremden gegenüber. Ne, nicht innerhalb der Freunde, nicht innerhalb der Familie oder ganz und gar nicht. Aber Fremden gegenüber war ich gerne sehr provokant. Und das hat mich dann auch in heikle Situationen gebracht.
Oh, wurde es in Schlägereien verwickelt?
Öfters, des Öfteren, ja. Hm, genau. Ja, ich kann mich an eine Situation erinnern. Das war wieder mal ein Disco-Besuch. Da war ich mit zwei Kumpels unterwegs. Meine damalige Freundin, jetzt Frau, sie war mit mir gerade einen Monat zusammen. Sie, mein Bruder und seine jetzige Frau waren dann auch da tatsächlich. Das war, hat sich so ergeben. Aber wir waren, mein Kumpel und meine beiden Kumpels und ich, wir waren dann mit dem einen Auto unterwegs und die mit dem anderen. Disco war vorbei für uns. Wir waren schon auf dem Weg zum nächstgelegenen Burger King, um uns dann so einen Mitternachtssnack dann einzufallen. Und auf dem Weg zurück ist uns eine Gruppe von Jungs entgegengekommen, wo ich dann einem irgendwas zugerufen habe, irgendwas Beleidigendes. Er drehte sich um und wollte sich das nicht gefallen lassen. Prompt stand ich vor ihm und dann ging es los. Ne? Das hat sich aber so fürchterlich entwickelt, dass es eine große Traube entstanden ist, in kürzester Zeit. Es war auf dem Parkplatz, da kommen, dann sehen es die Leute da drüben und das hat eine riesen Traube gegeben. Und parallel dazu kam tatsächlich noch das Auto mit meiner Freundin, meinem Bruder und seiner Frau. Die haben das gesehen, dass ich damit verwickelt war, meinen Kumpels. Mein Bruder fackelt natürlich nicht lange, steigt aus und will mir jetzt zur Seite springen. Und ja, das ist dann wirklich sehr ausgeartet. Und auch meine Frau und meine Schwägerin wollten da unterstützen, helfen. Das war wirklich eine ganz wilde Situation. Für mich war die Schlägerei ziemlich schnell beendet, weil mir jemand ins Bein gesprungen ist. Heißt also, mein komplettes Knie wurde, ich will nicht sagen zertrümmert, aber durch einen Tritt war dann eben das Kreuzband gerissen, der Innen- und Außenmeniskus waren gerissen, also war nicht mehr viel mit Kämpfen in der Situation. Ich wurde also relativ schnell ausgeschaltet dann in dieser Traube. Es kam dazu, dass aber noch ein weiterer Kumpel von mir war, der Türsteher in dieser Disco. Und er hat einen anderen Jungen rausgeschmissen, der war vielleicht ein bisschen frustriert. Es war ein relativ junger Bursche, der war so unter 20, aber relativ kräftig, also trainiert. Und er wollte wahrscheinlich ein bisschen auch seinen Frust loslassen und das war für ihn eine willkommene Einladung, da mitzumachen. Und hat sich auf diesen Typen gestürzt, den ich provoziert hatte. Hat ihn zu Boden getreten und hat auf ihn seinen Kopf eingetreten, sodass er bewusstlos war. Und ja, es war so, dass vermutlich dieser Typ, der jetzt auf dem Boden lag, unter sehr starkem Drogeneinfluss wohl stand. Er stand relativ kurzfristig wieder auf, was ich mir nicht nachvollziehen konnte, Blut überströmt und wollte weitermachen. Der wollte nicht aufhören, der war wie in einem Rausch. Aber zwischenzeitlich kam dann die Polizei, es kamen zwei Krankenwagen, der eine war für mich und der andere für den Zusammengetretenen. Wir wurden ins Krankenhaus gebracht und die Polizei hat von allen Anwesenden die Personalien aufgenommen. Das hat einen gewissen Wendepunkt in meinem Leben auch beeinflusst, weil ich wusste, dieses ganze Chaos, das habe allein ich provoziert. Hm. Alleine ich war schuld dran, was völlig unnötig war. Meine Kumpels waren auch stinksauer auf mich, dass ich das getan habe. Die wollten da gar keine Provokation oder dergleichen. Hm. Und da ging ich auch wieder so, ging es in mir dann noch mal weiter, ne? Mit den Gedanken, was tust du hier überhaupt, was machst du, warum musst du jetzt deine Eltern wieder so enttäuschen? Ich meine, das musst du denen ja auch erklären, was da passiert ist, ne? Dass du jetzt im Krankenhaus bist. Naja, gut, das hat, um das abzukürzen, es gab eine Gerichtsverhandlung, wo dieser Junge, der aus der Disco rausgeschmissen wurde, dann auch verurteilt wurde zu einer Jugendstrafe. Und ja, gut, wir kamen dabei, mehr oder weniger ich kam dabei raus aus der Nummer, auch wenn die Schuld bei mir lag, mehr oder weniger zumindest, was den begann, ja, was das Ganze hat angestoßen. Ne? Mhm. Das war ein Wendepunkt auch tatsächlich bei mir.
Oh Mensch, kann ich mir vorstellen, du sagst, dass sogar deine Eltern davon mitbekommen haben. Wie haben die eigentlich reagiert? Also wie ist das für Eltern, wenn man sieht, das Kind, ich meine, deine Verletzung konntest du nicht verbergen, die Gerichtsverhandlung haben sie bestimmt auch mitbekommen.
Ja, meine Eltern waren schon sehr enttäuscht. Ich bin in einem, wie ich schon gesagt habe eingangs, in einem sehr harmonischen Familienhaushalt aufgewachsen. Ja. Und ich habe auch bis ins spätere Alter, wo ich auch schon volljährig war, niemals von meinen Eltern geraucht. Das war so ein Ding des Respekts. Ich wollte nicht, dass sie mich damit sehen. Und meine Mutter kannte das auch aus früheren Zeiten in der Sowjetunion mit ihren Brüdern. Da gerät man ständig irgendwie in Konflikte. Ja? Mhm. Und da hatte sie damals schon als Jugendliche schon immer sehr viel schlaflose Nächte um ihre Brüder gehabt. Und jetzt macht ihr Sohn genau den gleichen Mist. Ja? Und das hat ihr schon viele Tränen in die Augen getrieben immer. Ne? Gerade immer, die hat immer gebettelt, bitte geh nicht in die Disco. Ich lebte zu der Zeit ja noch bei meinen Eltern, ne, in meiner Teenager- und Jugendzeit. Und hat versucht, immer auf mich einzureden. Auch mein Vater, die haben immer sehr viel mit uns geredet. Die haben wirklich, waren Vorzeigeeltern, muss man wirklich sagen. Ne? Eine Bilderbuch-Ehe haben sie geführt. Die haben uns das beste Vorbild gegeben, was man nur hätte kriegen können. Hilft nur manchmal nichts. Ne? Und ja.
Würden deine Eltern sich eigentlich als Christen bezeichnen? Bist du dann so christlich aufgewachsen?
Wie schon gesagt, ich bin geboren in der ehemaligen Sowjetunion. Da war ich ein Jahr, dann sind wir nach Deutschland gekommen. Wir sind die sogenannten Russlanddeutschen, wenn man so will. Ne? Mhm. Und unser Hintergrund ist ja eher mennonitisch. Ja? Mhm. Heißt also, da ist man schon christlich geprägt. Und ich habe auch eine christliche Erziehung genossen von meinen Eltern. Auch wenn der Glaube still ausgelebt wurde. Es wurde zu Hause nicht wirklich viel über den Glauben gesprochen, auch nicht gebetet oder Andacht. Das wurde alles eher so still ausgelebt. Aber ich wurde mit in den Gottesdienst genommen natürlich. Ne? Mhm. Es gab die Kinderstunden und so weiter, die Gottesdienste. Und ich wusste, da ist die Wahrheit, da ist ein Gott. Ne? Mhm. Das war mir von Kindheit auch schon bewusst.
Ist eigentlich interessant, wie würdest du dein Verhältnis zu Gott beschreiben, so in der Zeit gerade deiner Jugend?
Ja, verrückt würde ich sagen, weil ich an Gott geglaubt habe und es war auch meine Gewohnheit, immer zu Gott zu beten. Mindestens immer vor dem Essen und vor dem Schlafen gehen. Aber im Prinzip habe ich Gott ja im Prinzip so benutzt, ne? Also wenn ich ihn brauche, dann komme ich zu dir, ne? Und dann bete ich zu dir und hilf mir jetzt bitte aus dieser Situation heraus. Aber da war keine wirkliche Beziehung zu ihm. Mhm.
Wäre die Frage zu persönlich, wenn ich frage, also was für Gebete waren das? Also wie
sah das Gebet so aus? Das auswendig gelernte Vaterunser zum Beispiel. Wenn ich wieder in einem, der sehr müde war und noch alkoholisiert und vorm Schlafen gehen wollte, ich jetzt nicht noch lange Zeit mit Gebet verbringen, dann habe ich schnell dann eben so ein Vaterunser aufgesagt beispielsweise. Okay. Ja, oder auch so ein Spruch vor dem Essen. Ne? Manchmal habe ich dann auch Stoßgebete ausgesendet, aber ich wusste, er ist da. Aber ich hatte keine wirkliche Beziehung zu Christus, ja.
Das ist interessant, dass das so miteinander so einhergehen kann.
Ja, genau. Ja, ist einfach verrückt, dass man diese Dinge tut auf der einen Seite und versucht auf der anderen Seite, das noch irgendwie festzuhalten. Ja.
Mhm. Interessant, oder? Dass das so im Leben immer noch irgendwie gegenwärtig ist.
Ja.
Wenn man so dein Leben jetzt weiterverfolgt, dann muss man ja sagen, dass du trotz dieses Lebensstils und trotz dieser besonderen Vorfälle sozusagen im Leben ja irgendwie doch noch eine Ausbildung gemacht hast. Du bist Automobilkaufmann geworden. Mhm. Du hast deine jetzige Frau kennengelernt in der Zeit. Du hast ein Haus gebaut. Eigentlich würde man sagen, hast ja so ein typisch weltliches, geordnetes Leben auch irgendwie noch gehabt, parallel. Trotzdem hast du nicht aufgehört, Alkohol zu trinken. Es wurde eher mehr, der Alkoholkonsum. Mhm. Könntest du so beziffern, so wie regelmäßig hast du getrunken in der Zeit?
Es war ja so, dass meine Frau und ich damals, als wir noch in einer Beziehung waren, zusammengezogen sind. Ne? Da war ich circa 26, glaube ich. Da sind wir dann zusammengezogen, also vom Elternhaus weg. Und da war ich dann ja eben mein eigener Hausherr. Und dementsprechend hat sich der Alkoholkonsum automatisch auch erhöht. Ja? Mhm. Also an den Wochenenden sowieso, aber irgendwann auch habe ich mir sehr gerne auch das ein oder andere Bier, nicht nur eins, nach Feierabend dann noch gegönnt. Ne?
Warum eigentlich? Aber was drängt einen jungen Mann dazu, immer mehr Alkohol zu trinken?
Erstens sicherlich auch der Hang dazu. Ich habe einfach einen Hang zu dem Alkohol gehabt. Ich habe den Geschmack geliebt. Und ich habe auch die Wirkung dahinter geliebt. Ne? Es ist, bei mir hat Alkohol einfach so gewirkt, dass es eigentlich für mich immer gut war. Ich fühlte mich, mir war selten übel, selbst wenn ich sehr viel getrunken habe. Ich konnte viel trinken, verhältnismäßig für meine Statur, würde ich mal sagen. Mhm. Konnte ich sehr viel trinken und immer noch aufrecht stehen. Ne? Es ist, es kam mir gelegen, das war eine Droge auf mich zugeschnitten, hätte ich schon fast gesagt. Ne?
Ich meine, manchmal sagt man ja, man trinkt, um zu vergessen oder so, aber war da irgendwas, was du verdrängen wolltest in deinem Leben in der Zeit?
Ja, das waren ja immer noch die Dinge, die mich geplagt haben, ne? was ich so in der Vergangenheit getan habe. Ich habe auch wirklich einen so ausgelassenen Lebensstil geführt und ich wusste die ganze Zeit, über die ganzen Jahre, dass dieser Lebensstil nicht gottgefällig ist. Und ich hatte Gott immer noch in meinem Hinterkopf Gedanken. Und zuletzt war es dann wirklich so, dass ich nicht mehr, ich hatte mal irgendwann mir die Gedanken gemacht, wann warst du eigentlich das letzte Wochenende mal nüchtern? Ich konnte mich nicht erinnern. Das konnte ich mich nicht erinnern. Ne? Mhm. Und auch unter der Woche wurde es dann immer mehr und dann auch nicht nur Bier, sondern irgendwann auch Whisky Cola oder sowas dann, ne? Zum Feierabend.
Und warst du in der Lage, dir Gedanken darum zu machen, weil du ja so ein bisschen in so einem Zwiespalt gelebt hast? Auf der einen Seite eine christliche Erziehung, du kanntest irgendwie Gott, auf der anderen Seite einen Lebensstil, den du wahrscheinlich als nicht christlich beschreibst. Was hat das innerlich mit dir gemacht, so zwischen den Stühlen zu sitzen?
Naja, ich war, wie du schon sagst, hin und her gerissen. Ne? Ich wollte diesen Lebensstil an sich nicht aufgeben, weil ich das auf einer Seite, wie soll ich sagen, der Lebensstil gibt einem ja auch diese kurzfristige Befriedigung in der Hinsicht. Ne? Und ich versuchte das einfach in Einklang zu bringen, diese beiden Dinge. Ne? Mhm. Ich dachte, ja gut, nebenbei, ich bete noch und immer noch der Gedanke, ja, irgendwann werde ich schon noch irgendwie zum Glauben finden und von diesen Dingen loskommen und das alles seine Richtigkeit irgendwie bekommt. Aber es waren halt immer noch, war noch die Vergangenheit bei mir drin, die mich beschäftigt haben, die nur mir gehörten, die nicht nach außen drangen.
Mhm. Das kennen, glaube ich, viele Menschen im Leben, also diese innere Zerrissenheit. Ja. Aber also könnte man sagen, fühltest du dich, als wenn du in einer Lüge leben würdest?
Auf jeden Fall. Ich lebte eine Lüge. Ja. Ich lebte eine Lüge, was das ganze Umfeld angeht. Ja.
Es geht ja vielen so, man versucht irgendwie zu profilieren, jemand zu sein irgendwie in der Welt. Und es ist interessant, dass durch den christlichen Hintergrund, dass du sozusagen Wahrheit hast und dann das, was man lebt, dass man es plötzlich als Lüge empfindet. Ja. Dass die Wahrheit einen auf die richtige Seite schiebt und man selber doch irgendwie gefesselt ist in der Welt. Das führt bei vielen Menschen dazu, dass sie wirklich Depressionen haben, also dass sie gar nicht mehr wissen, wo sie hingehören.
Oh ja.
So eine innere Zerrissenheit. Ich kann mir vorstellen, ungefähr wie dein Leben da aussah, dass du diesen Kampf in dir drin hattest. Diesen Kampf hast du auch gefühlt, haben deine Mitmenschen das mitbekommen? Also wusste deine Freundin davon, deine Eltern, haben die gesehen, dass dieser Kampf in dir ist?
Ja, auf jeden Fall. Meine Eltern haben auch sehr darunter gelitten und auch also mein gesamter familiärer Umkreis hat das schon gespürt, dass mit mir was nicht stimmte. Mhm. Ja, es ging mir nicht gut und die haben das schon gemerkt. Ich lebte oft zurückgezogen. Gut, es hat sich schon gebessert, als ich in dieser längeren Beziehung mit meiner damaligen Freundin, also jetzt Frau, lebte. Es hat sich ein bisschen gebessert, aber nicht wirklich. Ne? War eben noch eben dieser Weg. Ne?
Ja. Ich habe viele Menschen kennengelernt, die haben versucht, diese Dinge wegzumachen, sozusagen durch Geld, durch Beziehungen, Partys, also irgendwas ist zu überspielen, sozusagen, um diese Leere in sich drin auszufüllen. Mhm. War das auch dein Versuch? Hast du versucht, also Besitz zu erwerben oder irgendwelche ausgelassenen Dinge zu machen,
um diese Leere? Auf jeden Fall. Als Autoverkäufer muss man sagen, verdienst du gutes Geld. Ja, wenn du erfolgreich bist, aber das war bei mir schon in den späteren Jahren dann auch, als ich schon länger in dem Betrieb war, auch baut man sich einen Kundenstamm auf und man hat dann eben auch finanziellen Erfolg. Mhm. Wir lebten, sagen wir mal, auf breitem Fuß eine ganze Weile auch natürlich. Ne? Essen gehen war eine Leidenschaft und natürlich auch eben die Feiern, Freunde einladen, all diese Dinge, die Freude bereitet haben, später auch als es zur Hochzeit kam, die Hochzeit musste natürlich auch einen gewissen Prunk mit sich bringen, parallel dazu noch ein Haus gebaut, ne? Also wie so eine Bilderbuch-Zukunft dann eben aufgebaut. Ne? Und auch zwei Kinder kamen ja dann auch noch dazu, jetzt sind noch relativ jung. Aber das kam ja später dann. Ne? Mhm.
Das ist interessant, dass du das sagst, weil viele Menschen gehen einen ähnlichen Weg, sagen, wenn ich erstmal das erreicht habe, wenn ich erstmal ein Haus habe, wenn ich erstmal geheiratet habe, wenn erstmal das, dann wird es immer besser werden.
Ja.
Was hat die Lehre nie ausgefüllt? Hm?
Nee, es hat nicht den Wendepunkt gebracht. Mhm. Ne? Es hat nicht den Wendepunkt gebracht, bis es jetzt, ne, dass das Ende anders wurde.
Und spannend ist, dass es dir damit ja nicht alleine so geht, sondern ich kenne ganz viele Menschen, die einen ähnlichen Weg gegangen sind. Wir haben diese Leere gehabt, diese Zerrissenheit innen drin. Wir nennen das Depression, also wirklich also eine tiefe innere Unzufriedenheit, die auch einen krank machen kann. Würdest du sagen in dieser Zeit, dass diese Depressionen täglich da waren?
Nein, täglich waren sie nicht mehr da. Es hat sich gebessert mit den Jahren. So wie ja, man sagen kann, dass über gewisse Lasten, die man mit sich geschleppt hat, dann eben auch abgeblasst sind. Ne? Aber diese Zerrissenheit, die war immer noch da. Diese innere Unruhe, diese innere Unzufriedenheit, dass da noch einfach was fehlt. Mhm. Ja, das war bis zum Schluss, also bis zuletzt auch wirklich noch da. Ne?
Ich würde ganz gerne noch ein besonderes Ereignis in deinem Leben noch eingehen. Du warst einmal eingeladen zu einem Junggesellenabschied. Und da gab es so ein ganz einschneidendes Erlebnis, das dein Leben nachhaltig auch sehr verändern sollte. Magst du erzählen, was da passiert ist auf diesem Junggesellenabschied?
Ja, das kann man betrachten als den wirklichen Wendepunkt in meinem Leben. Den tatsächlichen, denn ich war auf einem Junggesellenabschied von einem guten Freund eingeladen. Das Ganze fand statt draußen mit so Open-Air-Festival, aber in kleinem Ausmaß an der Weser direkt am Fluss. Ein heißer Sommertag, es war alles perfekt vorbereitet für einen wirklich tollen Tag. Es waren Freunde von mir dabei, aber es waren auch andere Jungs dabei, die ich nicht kannte. Und wir hatten zu Beginn auch wirklich eine schöne Zeit. Ins Wasser gegangen, hier gespielt und getrunken, Musik gehört, das war erstmal schön. Der Alkohol floss natürlich, bei mir war ich schon wieder natürlich ganz vorne mit dabei. Marihuana kam dann wieder mal auch dazu. Aber dann hat einer der Jungs, die ich nicht kannte, in seinem Rucksack noch ein paar andere Leckereien dabei gehabt. Mhm. Und ich habe mir an dem Abend eine relativ hohe Dosis Ecstasy geschmissen. Ja, noch ist nichts passiert. Das dauerte mal ein bisschen, bis es dann wirkt. Ich hatte dann mich in meinem bereits berauschten Zustand mit einem meiner besten Freunde wieder in eine Diskussion verstrickt, was häufiger vorkam. Er vertrat eine relativ eigenwillige Ansicht in Bezug auf Gott zu dem Teufel, zu Satan. Er meinte, ja, man kann die beide für sich auch gewinnen in irgendeiner Form. Und das wollte ich vehement abstreiten. Geriet also in eine Diskussion mit ihm. Und in einem berauschten Zustand brauchst du über sowas nicht diskutieren, das hilft nicht viel. Aber es war dieses Thema dabei. Mhm. Und plötzlich, während dieser Diskussion, kam ich in diesen Trip. Also es ist ein Trip, den kann man nicht beschreiben, will man auch nicht wirklich empfehlen. Das Ganze überhaupt nicht schön. Du bist in einem Tunnel, du erlebst alles hautnah, nur viel intensiver und viel heftiger. Und du hast da nicht wirklich einen Filmriss. Ich kann mich an fast alles erinnern, was dann dort geschehen ist. Ich fand mich plötzlich in einem Kampf mit Dämonen wieder. Und ich konnte nicht begreifen, was jetzt gerade mit mir vorgeht. Es waren Freunde um mich herum, die, aber in meinen Augen, ich habe die als Dämonen erlebt. Und ich fühlte mich wie in einer anderen Sphäre. Es fühlte sich so an, als ob um mich gekämpft wird, mit einer anderen Macht. Also, dass zwei Mächte um mich kämpfen, wo dann auch gerufen wurde, komm wieder zu uns zurück, du gehörst da nicht hin, du musst zu uns, bleib bei uns. Und ich wurde an allen vier Gliedmaßen gezerrt und gezogen und gestreckt. Und während dieses ganze Geschehen passierte, lief buchstäblich der Teufel um dieses Geschehen fettgrinsend um mich herum. Er hat niemals den Blickkontakt mit mir abgewandt. Das war, er manifestierte sich in dem Körper meines Kumpels, mit dem ich diese Diskussion geführt hatte. Sein Angesicht hat sich total verändert. Das war nicht das Gesicht dieses Freundes, sondern es war ein anderes, kann ich nicht beschreiben. Es war furchterregend. Es war sehr beängstigend. Und ich fragte ihn, bist du der Teufel? Und er sagte, ja, das bin ich. Und grinst weiter mir fett ins Gesicht. Also er hat diese Show wirklich genossen, die da um mich herum passierte. Genau.
Wow, also klingt wirklich beängstigend. So ein Rausch ist ja irgendwann auch vorbei, also so ein Trip, auf dem man ist. Wie war der nächste Morgen?
Der nächste Morgen war nicht schön. Man hat da keinen Kater oder dergleichen. Körperlich geht es einem, ist man fit. Aber ich hatte ein extremst bedrückendes und beklemmendes Gefühl. Mir ging es mental überhaupt nicht gut. Es war wirklich sehr beängstigend, das Gefühl. Mhm.
Das heißt, also gerade wenn man weiß, dass der Teufel versucht, einen auf seine Seite zu ziehen. Also er will dir das Leben nehmen.
Ja.
Ist ein Menschenmörder, sagt Jesus.
Mhm.
Und das, also dieser Gegenwart bewusst zu sein, also in so einem Ecstasy-Trip, ich will mir gar nicht vorstellen, also wie das sein muss. Aber du warst damit jetzt konfrontiert. Mhm. Das hat dich auch nicht losgelassen am nächsten Tag. Hast du denn irgendwie, also konntest du dir helfen? Hast du Hilfe gesucht oder gab es irgendwie eine Möglichkeit für dich, da rauszukommen?
Also zum einen wurde mir bewusst, das will ich kurz einwerfen, dass das Ganze real ist. Ich hatte vorher schon an einen Gott geglaubt, aber wenn du diese unsichtbare Welt um dich herum buchstäblich erlebst, dann macht das was mit dir. Und du wirst von heute auf morgen ein anderer Mensch. Und ich war so verängstigt, weil ich wusste, dass ich in den Ketten des Feindes war und nicht beim rettenden Gott. Und ich habe am nächsten Morgen meinen Bruder angerufen. Mein Bruder war an dem Abend stinkesauer auf mich, dass ich all diesen Mist getrieben habe und das alles mir eingeworfen habe. Der war sehr, sehr enttäuscht auch von mir. Und hat aber da keine Antwort liefern können. Also es ist jetzt nur ein Trip, warte ab, bis der ganze, die Rauschmittel dann aus deinem Körper sind, dann wird es dir besser gehen. Mhm. Ein Kumpel von mir, der dann in der Hinsicht auch mit anderen Freunden Erfahrungen hatte, der hat auch gesagt, ja, es wird mit der Zeit besser, es wird wohl weggehen, aber ich konnte mit meinen Angstzuständen damit nichts anfangen, die waren immer noch da.
Das heißt also, der Rat, dass es so über die Zeit besser wird, stimmte nicht, ist nicht besser geworden.
Also im Gegenteil.
Die Dämonen sind nicht weggegangen?
Nee, es wurde viel, viel schlimmer. Also das zog sich über Wochen, Monate. Ich würde es heute als Paranoia bezeichnen, nehme ich mal an. Der Rausch war schon längst ab, ich war schon längst raus da. Aber ich war auch direkt in der Zeit direkt in der Bauphase mit meinem Haus, wo wir noch gebaut haben. Und ich war dann auch häufiger mal alleine und ich habe mich nicht getraut, von einem Zimmer in das andere alleine zu gehen, wo es dunkel war. Ich hatte wirklich Angstzustände, dass er mir dort auflauert. Hm. Und noch schlimmer wurde es aber immer nachts, wenn ich geschlafen habe. Du kannst es nur beschreiben, wenn du es wirklich selbst erlebst. Ich war im Wachzustand und ich wurde gedreht, gezerrt. Man hat auf meine Brust gedrückt, man hat mir den Mund zugehalten. Ich bin in Panik geraten und in diesen Angstzuständen ist das Erste, was man tut. Ich habe mich danach auch erkundigt, das war bei vielen Menschen kurioserweise auch passiert. Die Menschen, das Erste, was sie rufen, ist Jesus. Mhm. Warum auch immer, auch wenn man ihn nicht kennt, aber die Menschen rufen nach Jesus. Das ist uns scheinbar eingegeben, dass er unser Retter ist. Also will ich das jetzt erstmal erklären. Ich habe versucht, nach ihm zu schreien, aber die hielten mir den Mund zu. Ich konnte nicht. Bis ich die Kraft hatte, einmal den Hilfeschrei auszurufen und dann ließen sie von mir ab. Und das geschah viele, viele Nächte. Und dazu kamen noch Träume, wie ich sie vorher noch nie gehabt hatte. Nicht mal annähernd in dieser Realität, in dieser Intensivität, wie ich diese Träume hatte, hatte ich vorher noch nie gehabt. Da wurden alle meine vergangenen, begangenen Sünden hervorgeholt und mir noch richtig aufs Serviertablett gelegt. Und das war wirklich hart. Das war wirklich hart für mich.
Ich stelle mir super beängstigend vor. Also solche Situationen, ich weiß von vielen Menschen, die sich ob freiwillig oder unfreiwillig mit Dämonen einlassen, sozusagen, dass sie das erfahren. Also dass sie in diese Angstzustände reinkommen, ja. Und dass ihr Leben auch wirklich bestimmt wird. Also sind dann plötzlich, also gesteuert, sind nicht mehr sie selbst. Was hat das mit deinem Leben gemacht in dieser Zeit? Also wie sah dein Alltag aus, als du sozusagen der Dämon um dich herum bewusst wurdest und als sie auch so einen Einfluss auf dein Leben hatten?
Ich habe zuerst nach Antworten gesucht, aber erstmal war das zu Beginn so, dass ich versucht habe, das auszublenden in der Hoffnung, dass das von alleine weggeht. Mhm. Aber das ist nicht weggegangen. Es ist nicht weggegangen, es ist geblieben. Und ich wusste dann irgendwann nicht weiter. Ich hatte wirklich eine echte, reale Angst, dass das mein Leben jetzt sein wird, ein Leben in Angst und Paranoia. Ja. Ich dachte, es kann ja nicht sein, dass ich jetzt mein Leben lang Angst habe, alleine zu schlafen, alleine in ein anderes dunkles Zimmer zu gehen. Ne? Und diese Angstzustände, die ich hatte, das kann doch nicht sein, dass das jetzt mein Leben bestimmen wird. Das war eine echte, reale Angst, die mich wirklich am Rande der Verzweiflung gebracht hat.
Mhm. Und am Arbeitsplatz? Also hast du das da gemerkt?
Oder es kam interessanterweise am Arbeitsplatz, es gibt immer wieder Spam-Mails, die man bekommt. Und an einem dieser Tage, wo es dann noch schlimmer, ich hatte einen Kunden auf die Probefahrt geschickt und habe in diesem Augenblick eine E-Mail bekommen. Und da so eine Mail habe ich in meinem Leben noch nicht bekommen. Und ich hatte erstmal drauf geschaut, wollte sie lesen und dachte, ist das jetzt eine Mail vom Teufel? Oder der sprach direkt mich an, ja, du, der du an Gott glaubst, ich kann nicht mehr genau wiedergeben, was da mit drin stand, aber so eine Mail habe ich in meinem Leben noch nicht bekommen. Mein Gesicht verfärbte sich, wurde kreidebleich. Ich wusste nicht, wohin mit mir, aber ich musste ja weiterhin Souveränität üben, wenn der Kunde wiederkommt und ihn bedienen. Und ich war völlig perplex. Das war ein Beispiel, jetzt, was ich noch nennen kann. Aber am Arbeitsplatz, da hast du ja Menschen um dich herum. Grundsätzlich kommst du dann an sich erstmal klar. Ne? Mhm.
Das ist eine furchtbare Zeit. Ja.
Ja.
Aber bist du diese Dämonen, also irgendwie wieder losgeworden?
Erstmal nicht, nein. Ich war ein Trauzeuge für eine bevorstehende Hochzeit und habe dann auch einen Junggesellenabschied organisiert. Da waren wir dann auch mit den Jungs, haben wir uns da hingesetzt, dann wurde auch ein Lagerfeuer gemacht, es war schon abends, es war schon dunkel, war an sich auch ein schöner Tag, aber als ich dann da saß, überkam es mich auch schon wieder, diese Ängste. Und mein Cousin hat das damals erkannt, hat es gesehen, wie es mir ging und hat mich gleich gefragt, ja, was ist mit dir los, was hast du denn? Und ich konnte kein Wort rausbringen, es brach gleich aus mir aus. Ich brach in Tränen aus und hat er mich gleich zur Seite genommen und sind wir in eine Ecke gegangen, wo keiner war. Und da habe ich ihm das berichtet und dann hat er auch sofort erkannt, was das Problem ist. Er ist auch ein Christ und hat mit mir dann direkt ein Absagegebet gesprochen, das mir schon geholfen hat. Insofern, als dass ich danach den Drang hatte, die Bibel zu lesen.
Also vielleicht für unsere Zuschauer, also Absagegebet meint, du hast also die Sünden bekannt und hast Christus gebeten, in dein Leben zu kommen und die Dämonen loszuwerden.
Genau. Richtig.
Aber schön, also dass du da Hilfe gefunden hast. In dem Moment sozusagen, hat sich da was in dir verändert, also während diesem Absagegebet oder danach?
Ja, es hat sich viel geändert bei mir. Ich war plötzlich völlig hingezogen zur Bibel. Ich wollte unbedingt Gottes Wort studieren. Ich habe die Bibel aufgeschlagen, teils willkürlich, und habe Verse gelesen, die direkt mich angesprochen haben. In meiner Situation, wo ich jetzt gerade bin. Deswegen sagt man, es ist ein lebendiges Buch. Es ist Gottes Wort, Gottes lebendiges Wort. Er spricht mit uns direkt dadurch. Und erstmals nach langer Zeit hatte ich ein wundervolles Gefühl, ein wirklich begeistertes Gefühl. Es fühlte sich schön an. Und ich wollte mehr davon. Ich habe also mehr gelesen, mehr studiert. Ich habe in meinem Umfeld gab es auch Familie, Schwager und Cousins und so weiter, die auch im Glauben sind, die das mitgekriegt haben, dass ich da eine Freude und eine Begeisterung für den Glauben entwickelt habe. Und das hat sie ja natürlich mitgerissen. Ne? Und die haben sich darüber sehr gefreut anfangs und wollten mich darin auch unterstützen und sagen, ja, hier, schau dir mal diese Predigt an, schau dir mal den Prediger an, lies mal die Stelle. Und das habe ich auch alles getan. Also von fast allen Denominationen umgeben, habe ich dann alles aufgesogen, was ich konnte.
Das ist schön, wie das Wort Gottes einen frei machen kann. Ne? Also,
absolut.
Denn wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit.
Ja.
Und plötzlich ist diese Gefangenschaft, diese Enge, diese Depression, in der man steckt, die lösen sich plötzlich auf durch die Kraft des Wortes Gottes in uns. Ich bin also so froh, dass du das erlebt hast. Also viele Menschen haben diese Erfahrung gemacht, in dem Moment, wo sie Jesus gesucht haben, dass er sie wirklich frei machen konnte.
Genau.
Was war bei dir jetzt sozusagen auch nach dem Absagegebet? Das war denn in der Zeit danach, dass du angefangen hast, die Bibel zu lesen, dass sich dein Leben da verändert hat? Könntest du sagen, da haben sich deine Depressionen sofort aufgelöst?
Es war schon, ja, also es war schon deutlich besser. Es ist, kann man, ja, komplett weg, könnte ich jetzt nicht sagen, aber es ging mir deutlich besser, weil ich einen Fokus jetzt hatte. Ich wusste, wo mein Fokus jetzt liegen muss. Das ist man, wenn man ein Ziel hat, dann geht man anders ran, dann auch mit seinem Leben auch generell.
Was ich mal spannend finde, ist, dass also da, wo es früher so trüb und grau war und irgendwie Depression, Angst war da, und plötzlich ist es wie weggewischt. Es ist, also man hat plötzlich Hoffnung, es ist plötzlich klar, es ist plötzlich Licht und irgendwie man hat wie ein neues Leben.
Ja.
Das merkt man selber sozusagen im Herzen, ist plötzlich diese Freude da.
Hm.
Dein Umfeld hat das gesehen? Deine Familie, deine Freunde, also
ja.
Haben die gesehen, dass du dich veränderst? Und wie haben die reagiert?
Ja, die haben anfangs sehr positiv reagiert. Die waren auch begeistert und wollten mich auch natürlich, wie soll ich das sagen, in ihre Glaubensrichtung auch ziehen. Der eine wollte mich in die Baptistengemeinde bringen, die anderen in die Pfingstler, charismatische Gemeinde. Und ich wurde eingeladen, es war Corona-Zeit, also meistens waren es Livestreams im Wohnzimmer, weil die viele Gotteshäuser dann ja auch geschlossen waren in der Zeit. Habe ich mir das eine oder andere angehört. Ich habe den Prediger gehört, den Evangelist und wurde auch anfangs auch beeinflusst. Man muss aber auch dazu sagen, dass ich, das möchte ich auch einwerfen, ich hatte auch einen Schwager, der auch einen Glauben vertraut. Ne? Das heißt, er hat auch einen Wandel mitgemacht und war schon seit einigen Jahren ein Siebenten-Tags-Adventist und hat mit seiner Ruhe, mit seiner Geduld und Besonnenheit mir gewisse Fragen beantwortet. Aber mit einer Klarheit, die ich heute sage, das ist alles von Gottes Geist geführt. Es ist, wie Paulus auch sagt, wir müssen die Liebe zur Wahrheit haben. Also du musst auch wirklich die Wahrheit suchen. Wo steckt die Wahrheit? Und ich habe in dieser Zeit auch viele irrtümliche Lehren oder sehr, sehr irritierende Lehren auch eben erfahren, wo Gott mich da wirklich durchgeführt hat und die auch aufgedeckt hat.
Also man sucht wirklich die Wahrheit, man will die Wahrheit haben.
Ja, genau.
Da hat dir dein Cousin bei geholfen, die Wahrheit zu finden? War das dein Cousin?
Mein Schwager.
Dein Schwager?
Mein Schwager, genau. Mhm. Ich hatte in vielen Punkten noch Unklarheiten. Ich hab das mit der Evolutionstheorie nicht begriffen. Ich weiß, Gott existiert. Ich hab die böse und die gute Seite kennengelernt. Das ist alles real. Das ist keine Illusion. Aber was ist denn jetzt mit der Evidenz der Evolution? Das ist doch wissenschaftlich bewiesen. Und das hat mich lange geplagt, wirklich lange geplagt.
Mhm.
Und ich wusste nicht, wie ich das Problem lösen soll. Und da hat mich unter anderem auch mein Schwager oder aber auch viel Gebet zu den Vorträgen von Walter Veit beispielsweise dann eben geführt, zu dem Thema Evolution. Er selbst war ja ein Evolutionist und kommt also vom Fach. Und da, wenn du all diese Dinge siehst und wenn du das alles, die Zusammenhänge verstehst, dann fällt es dir wie Schuppen vor den Augen. Ne? Und hinzu kam dann noch die Prophetie. Das ist eines der ganz großen Themen, die bei mir dann eben auch wirklich zu einer Überzeugung geführt haben. Viele haben verschiedene Ansichten zu der Prophetie, aber wenn wir sagen, Gott ist allmächtig, dann hat er aber auch eine klare Wahrheit für uns. Wir können nicht verschiedene Wahrheiten für uns beanspruchen und das als in Ordnung bezeichnen. Deswegen habe ich da auch wirklich geforscht und geschaut. Und durch den Geist der Weissagung habe ich dann auch wirklich erkannt, ich hatte dieses Buch vom Schatten zum Licht bekommen. Das habe ich gelesen. Ich habe mir zu diesem Thema Vorträge angehört. Und da herrscht auf einmal eine Klarheit, dass Gott in den Büchern Daniel und Offenbarung, die für die heutige Zeit für uns so wichtig sind, so klar spricht und eine so deutliche Botschaft für uns hat, dass du verstehst, Gott kennt sogar die Zukunft. Das kann nur ein allmächtiger Gott sein, sonst könnte das keiner.
Mhm.
Und das hat mir immer mehr festen Tritt verschafft.
Mhm. Das ist fantastisch zu hören. Und als Jesus in dein Leben kam, wurden die Dämonen sozusagen weggetrieben.
Ja.
Aber wie war das mit den anderen Dingen? Also was war mit den Drogen, dem Alkohol? Und das war ja auch noch irgendwie dein Leben, oder?
Ja, eingangs war es noch interessant, als ich in dieser Begeisterungsphase war, Eins meiner Hobbys war, ich liebe das zu kochen. Ich mag auch heute noch kochen, aber ich liebe das zu kochen und habe während des Schnibbelns mir auch gerne dann das Bier da nebenbei noch reingeschraubt. Das habe ich immer geliebt. Und mit der neuen Begeisterung ist das aber beigeblieben und nur noch ein Bluetooth-Player dazu gestellt, wo ich mir dann dabei noch eine Predigt angehört habe. Also Schnibbeln, Bier trinken, Predigt. Das kann nicht richtig so funktionieren. Also da gab es noch Probleme. Aber ich wusste schon, Jesus hat Geduld mit mir und er wird mich Schritt für Schritt auch herausführen, ne, aus den Dingen, die mich noch belasten. Ne. Mein Schwager hat jetzt heute tatsächlich mir noch gesagt, dass er sich an eine Situation erinnern kann, wo ich dann zu ihm kam. Ich habe sehr, sehr viele Gespräche schon mit ihm und seiner Frau geführt. Auch mit meiner Frau, die war dann immer dabei. Wir haben uns seitdem sehr, sehr häufig getroffen, ne? Was vorher dann nicht so der Fall war. Und das Thema Glauben war eigentlich immer nur Kernpunkt unserer Gespräche. Und er sagte dann heute zu mir, ja, da gab es einen Zeitpunkt, da hast du gesagt, du wüsstest nicht, wie du es schaffst, mit dem Alkohol aufzuhören. Also ich könnte mir nicht vorstellen, wie ich es schaffe, mit dem Alkohol aufzuhören. Mhm. Er sagte 2 Wochen später ungefähr, irgendwo nimmt, also einen sehr kurzfristigen Zeitraum, wäre ich begeistert zu ihm gesagt, ich habe mit dem Alkohol aufgehört. Ich kann auch nicht mal sagen, was der Auslöser war. Ich weiß, der Auslöser war eine Textstelle von Ellen G. White, wo sie etwas über Alkohol gesprochen hat. Und bei mir hat ein Schalter umgelegt und dann war es vorbei. Ich habe keinen Alkohol mehr getrunken. Über Jahre hinweg bis heute nicht. Klar, in der Zwischenzeit, es gab mal ein paar Tage, wo ich dann wieder getrunken, aber es war eigentlich komplett weg. Das war vielleicht noch in den ersten 2 Jahren, dann noch vielleicht 1-2 Mal im Jahr, wo ich mal ein alkoholisiertes Bier getrunken habe, aber sonst war das Thema durch. Und Rauchen damit einhergehend auch komplett verschwunden.
Spannend.
Und die anderen Drogen sowieso.
Die Sucht war weggenommen. Du konntest natürlich selbst entscheiden, du nimmst was oder du nimmst nichts, aber du warst nicht abhängig, nicht süchtig.
Von heute auf morgen. Und ich war in einer Phase, wo meine Frau schon eigentlich schon fast mich als alkoholabhängig bezeichnet haben wollte. Ne? Mhm. Gott kann es von jetzt auf gleich wegnehmen.
Ja, preis dem Herrn. Amen. Großartig, dass er das gemacht hat. Sind eigentlich in deinem Leben, irgendwann haben sich die Dämonen eigentlich irgendwann wieder gemeldet?
Anfangs zu Beginn hin und wieder noch, seltener. Aber ich konnte anders damit umgehen. Ich konnte mit einer Souveränität entgegentreten. Und irgendwann, nehme ich an, haben sie es dann aufgegeben. Und ich bin jetzt komplett frei. Völlig angstfrei. Ich kann auch wieder in ein dunkles Zimmer gehen, ohne verängstigt zu sein. Oder das ist ein so unglaublich befreiendes Gefühl. Das kann ich nur jedem empfehlen, Jesus auszuprobieren.
Was ist so deine Waffe? Also, als du das damals noch gemerkt hast, als du gerade in dieser Übergangsphase warst, von Jesus befreit zu werden. Und wie bist du diesen, du sagst, du konntest ihn souverän entgegentreten, den Dämonen. Also, wie sieht sowas aus? Wie macht man das?
Im Namen Jesu. Im Namen Jesu, weiche von mir. Ja? Und wenn du das mit einer Entschlossenheit, mit einer Festigkeit sagst, dann steckt da auch Vertrauen hinter.
Mal vorstellen, hast du bestimmt viel gebetet in der Zeit.
Ja.
Es ist so wunderbar, seit tausenden von Jahren macht Jesus die Menschen frei, die zu ihm kommen, die wirklich also Hilfe suchen. Er hilft dir. Und wenn das so komplizierte Dinge sind, ob das Süchte sind, Nöte im Leben, dass dämonische Einflüsse sind, das ist so schön, das zu hören, dass Gott das in deinem Leben gemacht hat. Es ist ein bemerkenswertes Zeugnis, also wie Gott bei dir war in der ganzen Zeit, in all den Jahren. Obwohl diese vielen Dinge in deinem Leben passiert sind, für die du dich vielleicht schämst oder die unangenehm waren, die dich gefangen genommen haben. Aber Gott hat nie aufgegeben mit dir. Du wolltest deinem Leben ein Ende setzen, aber Gott hat dich geliebt, je und je, sagt er in der Bibel. Und er wollte, dass du lebst und nicht, dass du stirbst. Und hat eingriffen in deinem Leben. Und es ist schön zu sehen, dass ich weiß, dass du heute ein Jünger Jesu bist. Du bist ein getauftes Mitglied der Gemeinde Siebenten-Tags-Adventisten und hat dir ein ganz neues Leben geschenkt. Fühlst auch du dich gefangen? Verstrickt in dunkle Gedanken, in Schuld, in Wege, die dich immer weiter vom inneren Frieden entfernen? Vielleicht glaubst du, es ist zu spät. Doch ich sage dir, es ist nie zu spät für dich. Gott sieht dein Herz, deine Zweifel und Kämpfe. Er streckt seine Hand aus und will dir volles, wahres, ewiges Leben geben. Gib deinen Schmerz, deine Vergangenheit, deine Schuld und Abhängigkeiten in seine Hände. Er wird dich befreien und mit offenen Armen empfangen. Lass dein altes Leben hinter dir und beginne neu. Aus Gnade.